den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Arnold Schönberg gilt als Begründer der zweiten Wiener Schule und als einer der Väter der neuen Musik. Dass er auf eine solche historische Bedeutung zusteuerte, war bereits zu Lebzeiten absehbar, weshalb auch die gehobene Hamburger Presse seinen 50. Geburtstag am 13. September 1924 zum Anlass ausführlicher Würdigungen nahm. Der österreichische Musikwissenschaftler Karl Johann Perl gratulierte im Hamburger Anzeiger, ließ den Werdegang des Jubilars Revue passieren, nicht ohne die zahlreichen Widerstände und Anfeindungen, denen Schönberg sich bis dahin ausgesetzt sah, zumindest anzudeuten, und plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen persönlicher Gespräche. An Arnold Schönbergs heutigen 150. Geburtstag erinnert für uns Frank Riede.
Arnold Schönberg. Zum heutigen 50. Geburtstag des Komponisten von Karl Johann Perl. Die Gesetze der Natur des genialen Menschen sind die Gesetze der zukünftigen Menschheit. Arnold Schönberg. Vor einigen Monaten trafen wir, Freunde und Verehrer Arnold Schönbergs, mit ihm in Prag zusammen. Das internationale Musikfest zog sich in die Länge. Viele von uns wären längst abgereist, wenn uns nicht die Uraufführung von Schönbergs Erwartung zum Bleiben veranlasst hätte. Zweimal verschoben gab sie dann endlich dem langen Fest den wie eine Sensation aufgenommenen Abschluss. Am Abend nach der Generalprobe war es, als wir mit Schönberg beisammen saßen. Viel wurde gesprochen, Erinnerungen wurden aufgefrischt, kein Misston störte. Im Vordergrund der Unterhaltung stand die kommende Premiere und ihr voraussichtliches Schicksal. Da kam das Gespräch von selbst auf moderne Kunst, auf die junge Musik. Alexander von Zemlinsky, Paul Becker und Schönberg gerieten gerade in eine Debatte über das landläufige Verständnis, das man im Allgemeinen neuer Musik entgegenbringt. Einer aus dem Umkreis fügte ein, man dürfe es der Mitwelt nicht zu übel nehmen, wenn sie bei neuen Erscheinungen zögere. Und da erhob Zemlinsky seine Stimme und sagte, Zitat, »Sie haben vollkommen recht. Was heißt überhaupt atonal, Dissonanz, modern? All das ändert sich von Jahr zu Jahr. In unserer Jugend bezeichnete man die ersten vier Takte des Tristan-Vorspiels als atonal. Man nannte das damals schwebend, zu keiner Tonart gehörig. Heute weiß jeder Schüler der einfachen Harmonielehre, dass der Anfang des Tristan A-Dur ist, Zitat Ende.« Und Zemlinsky fügte hinzu, Zitat, »Glauben Sie nicht, dass viele der Harmonien, die wir heute einfach nicht begreifen, in 20 Jahren selbstverständlich sein werden? Ich bin davon überzeugt.« Zitat Ende. Die Gesetze der zukünftigen Menschheit. Schönberg erwiderte nichts. Das Gespräch nahm einen anderen Lauf. Was hätte er auch dazu sagen können? Er hat die Wahrheit dieser Meinung nur zu oft erlebt. Vielleicht ist überhaupt kein zweiter Schaffender so sehr dem Unverständnis ausgesetzt gewesen wie gerade Schönberg. Ist er es doch heute noch in gewissem Maße, und als in jenen Prager Tagen die Erwartung den unbestrittenen großen Erfolg errungen hatte, selbst da zögerten noch einige, und andere, die mit der Trägheit ihres Herzens auch noch Unaufrichtigkeit besitzen, meinten achselzuckend, das Werk sei ja 15 Jahre alt, sei keine Überraschung mehr, scheide also aus jeder Diskussion aus. Und doch enthielt diese Erwartung, deren Entstehung so lange zurücklag, mehr Neues, Revolutionäres als alle Werke jenes modernen Musikfestes zusammen. Das zweite Bühnenstück Schönbergs, Die glückliche Hand, kommt in diesen Tagen in Wien zur Uraufführung. Auch sie ist seit mehr als einem Jahrzehnt vollendet. Im Jahre 1913 lernte Ernst von Schuch die beiden Stücke kennen, das erste in fertiger Ausführung, das zweite im Entwurf. Sie sollten damals in Dresden zur Aufführung kommen. Der Tod Schuchs und der große Krieg vereitelten den Plan. Wäre es dazu gekommen, welche Entwicklung hätte sich daran geknüpft? Hier sind völlig neue Formen der Bühnenkunst gewonnen, die nun ein einmaliges darstellen, da ihrem Schöpfer das Wichtigste versagt blieb, sie zur rechten Zeit wirken zu sehen. Und dennoch steht heute Arnold Schönberg, der 50-Jährige, als eine souveräne Erscheinung vor uns. Die an ihm irre gegangen waren, haben zu ihm zurückgefunden oder sind ins Unwesentliche verschwunden. Die für ihn gekämpft, sich mit Hingabe ihrer ganzen Persönlichkeit für ihn eingesetzt haben, sehen sich nun belohnt. Denn Schönbergs Schaffen ist nun anerkannt. Der Ernst, der fanatische Ernst, der ihm die Kräfte zu einem gigantischen Ringen mit einer unwahrscheinlich feindseligen Umgebung lieh, triumphiert heute. Schönberg selbst ist sich seiner Stellung viel zu sehr bewusst, um aus ihr eine andere Lehre zu ziehen als die. Zitat: Die Auflehnung gegen das Gute ist dem unproduktiven Menschen ein so starker Trieb, dass sie, um ihre Blöße zu bedecken, sehr dringend die Schönheit braucht, die die Genialen ihr unbeabsichtigt schenken. Zitat Ende. Und das wusste er bereits im Jahre 1911. Die Schönheit, die eine Welt von damals nicht suchen konnte, sie findet sich heute von selbst. Aber solche Irrtümer sind verhängnisvoll. Was man bei einer Gelegenheit wie dieser von Arnold Schönbergs Lebensweg zu sagen hat, der wirklich zum Verzweifeln einem Leidensweg gleicht, mit einigen wenigen glückhaften Momenten, das ist bald gesagt. Er wurde als Sohn eines Kaufmannes am 13. September 1874 in Wien geboren. Bald vaterlos erhob sich sein Leben nie ganz aus einer Dürftigkeit, die ihn lange Zeit zum Dasein eines Bohemians verurteilte. Er lernte Geige spielen, brachte sich selbst manches bei und komponierte bereits im jugendlichen Alter, ohne je regelrechten Unterricht genossen zu haben. Einfluss übte als erster Alexander von Zemlinsky aus, der, 5 Jahre älter, sich Schönbergs Schaffens annahm, sein Freund und Lehrer, später sein Schwager wurde, und seine nachmaligen Stellungen als Operndirektor in Wien, als Dirigent in Mannheim, Berlin und Prag aufopfernd in den Dienst Schönbergs und seiner Musik gestellt hat. Ihm ist viel, sehr viel zu verdanken. Gustav Mahler und Richard Strauss haben weiterhin Schönberg gefördert. In Berlin, wohin er 1901 zog, wurde Schönberg Operettenkapellmeister. 2 Jahre später zog er wieder nach Wien, wo er seine Lehrtätigkeit mit großem inneren Erfolg begann. Nun wuchs sein Ruf als Lehrer. Eine begeisterte Schar junger Künstler bekannte sich zu ihm, der, ein faszinierender Lehrer mit wirklicher Hingabe, heute noch viel besuchte Kurse in Kontrapunkt und Komposition abhält. Einen Niederschlag seiner theoretischen Wirksamkeit fasste Schönberg 1911 in seiner Harmonielehre zusammen. Sie trägt die Widmung an den toten Maler. Kurz darauf berief man ihn an die Wiener Akademie, versagte ihm aber die Professur. Er zog im Herbst 1911 nach Berlin und hielt Kurse am Stern'schen Konservatorium ab. Das nächste Jahr sieht Schönberg in Amsterdam, dann wieder in Wien. Im Jahre 1913 wurden seine Werke in Paris, London und Amsterdam mit großem Erfolg gespielt. Der Krieg unterbricht diesen ersten internationalen Aufstieg, zu dem das meiste beigetragen zu haben das Verdienst des Wiener Verlegers Herzka und seiner mutigen Universaledition ist. Schönberg wird zu den Waffen gerufen. 1918 gründete er in Wien den Verein für musikalische Privataufführungen, der von einer ungeahnten erzieherischen und künstlerischen Wirkung begleitet ist und offenbar heute noch existiert. Das Wiener Musikfest 1920 bereitet ihm den ersten ganz großen Erfolg in seiner Vaterstadt mit der Aufführung der Gurre-Lieder in der Oper. Ein spät errungener, wohlverdienter Ruhm ist Schönberg seither beschieden. Im Übrigen hat es keinen Zweck, in Arnold Schönberg den Führer einer Richtung zu vermuten. Seinen Freunden und Schülern hat er eine Kunstanschauung von hohem ethischen Wert geschenkt, ja, er hat zeitweise durch eine ihm angeborene didaktische Begabung auf das Konzertpublikum erzieherisch zu wirken verstanden. All dies in Zeiten fühlbarer materieller Not, aber die Entwicklung der europäischen Musik ist durch sein Schaffen und Wirken bisher kaum beeinflusst worden, obwohl Schönberg unseren musikalischen, unseren künstlerischen Horizont unerhört erweitert hat. Die Mehrzahl seiner Werke freilich ist noch lange nicht allgemein bekannt. Das Vertrauen ist bei jenen, die modernes Kunstschaffen mit Liebe betrachten, endlich erwacht. Sie sehen in Arnold Schönberg den weit in die Zukunft wirkenden, der heute, da er im Zenit seines Lebens steht, noch immer vorwärts drängt. Sie sehen in Schönberg nicht bloß den kühnen Experimentator mehr, sondern einen Tondichter, der seine Sprache, seine Musik mit Gewalt seiner Seele abgerungen hat. Er war es, der einst sagte, Zitat, »Ich glaube, Kunst kommt nicht vom Können, sondern vom Müssen«, Zitat Ende. Er musste diese 22 Werke schreiben, obwohl ihn alles daran hinderte und nur sein Genius ihm befahl. Er musste aber auch, seitdem der Krieg begann, schweigen. An der Vollendung der Jakobsleiter sehen wir ihn nun lange schon arbeiten. Viel Äußeres wieder stellt sich ihr entgegen. Was dieses Werk enthält, wissen nur wenige. Inzwischen sucht und sucht er, ein sonderbar unruhiger, und der Geburtstagswunsch, der zu ihm dringen möge, gilt dieser entscheidenden Schöpfung, dass sie uns bald vermittelt werde.
Ich bin ja ein Verfechter der Eintontechnik. Schreibt uns gerne über auf den Tag genau @posteo.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.